Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 28. Oktober 2024. Die Welt spinnt. Aber wir bewahren kühlen Kopf und hoffentlich die Übersicht. Zuerst aber ein Hinweis in eigener Sache. Jetzt hindert Sie gar nichts mehr daran, allenfalls sich einzulassen auf ein Abonnement der Weltwoche und zwar auch des E-Papers für Deutschland. Denn wir haben seit neuestem wieder im Angebot unser PDF ausdruckbares Format, das auf vielfachen Wunsch der Zuschauerschaft, der Leserschaft nun realisiert wurde. Und meine Kollegen vom Verlag haben mich dringendst gebeten, die Woche heute mit dieser frohen Botschaft, mit dieser guten Nachricht zu eröffnen. Also die Weltwoche-Ausgaben mit Abo können neu auch als PDF heruntergeladen, abgespeichert und auf Wunsch ausgedruckt werden. Das sei ein ganz dringender Bedarf und auch ein Wunsch von Ihnen, unserer Leser, und Ihr Wunsch ist uns in dieser Hinsicht Befehl. Also jetzt haben Sie die Chance, die Weltwoche wirklich auch hautnah, selbst die E-Paper-Ausgabe für Deutschland, hautnah zu erleben. Dann schreibt mir der René. Er interessiere sich für die Frage, warum eigentlich die AfD in Deutschland als gesichert rechtsextrem bezeichnet werde. Und zwar habe er in diesem Zusammenhang gelesen, es gäbe gar keine verlässlichen, öffentlich einsehbaren Urteile von Gerichten oder Begründungen. Man möge doch einmal bei der Weltwoche dieser Frage nachgehen. Wir sind dem nachgegangen, lieber René. Unser Kollege Alexander Wendt hat in einer der letzten Ausgaben darüber ziemlich ausführlich geschrieben. Und es ist richtig, was Sie sagen. Diese Informationen werden unter Verschluss gehalten. Das heißt, es gibt keine öffentliche Begründung jenes Urteils, die AfD sei gesichert rechtsextrem. Und für mich als Schweizer ist das natürlich ein klarer Missbrauch staatlicher Autorität. Ich meine, wenn ein Verfassungsschutz, wenn eine staatliche Behörde, die im Auftrag der Regierung handelt und so gesehen ja sowieso schon mal im Zwielicht steht, denn es steht ja dann immer der Verdacht im Raum, diese Behörde könne auch eingesetzt, zweckentfremdet werden, um die unliebsame Opposition da in die Bredouille zu bringen. Also quasi mit der staatlichen Kneifzange geht man auf die Oppositionellen los, weil man ihnen argumentativ nicht mehr beikommt. Dass dieser Verdacht natürlich ganz klar untermauert wird dadurch, aber es ist eine Tatsache, sie können das nicht einsehen. Das wird einfach behauptet, es wird nachgeplappert und der Skandal ist natürlich, dass viele deutsche Medien sich diese Einschätzung zu eigen gemacht haben, sich geradezu daran klammern, wie Ertrinkende an Strohhalme. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU und mutmaßlich nächste Kanzler. Ich habe mir am Wochenende ein paar Gedanken zu dieser Personalie gemacht, mit der wir uns ja in Zukunft intensiver auseinandersetzen müssen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe kein gutes Gefühl mit einem Friedrich Merz als Bundeskanzler in Deutschland. Gewiss, in wirtschaftspolitischer Hinsicht wird er da einige der Fehler möglicherweise korrigieren, die die Grünen gemacht haben, diesen überschießenden staatlichen Interventionismus, diesen Ökomarxismus. Damit hat er nicht viel am Hut, er hat auch in der Privatwirtschaft gearbeitet. Aber Friedrich Merz ist doch auch wie andere deutsche Politiker, zum Beispiel auch der Olaf Scholz, der wirkt auf mich auch so, das sind doch Marionetten der Vereinigten Staaten von Amerika. Befehlsempfänger, ausführende, willige Vollstrecker der Direktiven aus Washington. Das ist doch hier die Situation, das ist die Ausgangslage. Und das sage ich nicht mit Freude oder mit Triumphgefühl, sondern ich sage das mit Bedauern. Ohren. Und ich sage es auch als jemand, der sich immer wieder in den Vereinigten Staaten aufgehalten hat und jetzt auch wieder mit wachsendem Interesse auf die Vereinigten Staaten von Amerika blickt. Und ich hoffe, das ist ja kein Geheimnis, dass Donald Trump die Wahlen noch einmal gewinnt, weil ich glaube, dass Donald Trump bei seiner ganzen Unkonventionalität eben genau das an Amerika verkörpert, zum Teil auch etwas in unverdünnter, überkonzentrierter Form, was ich an Amerika schätze. Diesen Pragmatismus, natürlich auch diese Fähigkeit zum Eigenlob, die uns Schweizern vielleicht etwas abgeht, aber Donald Trump auch mit seinem Realismus, mit seinem außenpolitischen Kompromisswillen auf der Grundlage von Stärke und auch auf der Grundlage von steilen Ansagen und ziemlich deftigen Sprüchen, das ist mir viel lieber als diese neokonservative Weltbeglückungs- und Kolonialherrenallüre, diese Überheblichkeit, die jetzt in Washington da sehr stark um sich greift. Und Donald Trump, glaube ich, könnte sich vor diesem Hintergrund als Befreiungsschlag erweisen. Aber Friedrich Merz gehört natürlich auch zu denen, die eher auf Distanz gegangen sind zu Trump, der sich eben angebietet hat bei jenem Amerika, bei diesem neokonservativen, interventionistischen, weltpolizeilichen Amerika, das uns immer mehr Kopfzerbrechen und Unbehagen bereitet, mit jenem Amerika eben kuschelt, dessen Interessen nicht gleichbedeutend sind mit denen Interessen, die wir haben in Europa oder haben sollten oder zumindest uns wieder trauen sollten, sie überhaupt nur zu formulieren. Also Friedrich Merz, eine Marionette der Vereinigten Staaten von Amerika, Entschuldigung, und der Olaf Scholz, wenn ich mir in der Erinnerung vergegenwärtige, wie er da gestanden ist, schweigend, als Präsident Biden im Februar 22 gesagt hat, also sollten die Russen da einmarschieren in der Ukraine, dann werden wir schon wissen, wie wir da die Nord Stream Pipelines ausschalten. Mein Scholz hat kein Wort gesagt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das ist ja nicht als Skandal thematisiert worden in den Medien. Die haben das ja klaglos geschluckt. Und das zeigt ja, in was für einer himmeltraurigen Verfassung mit Blick auf die eigenen deutschen Interesse und auch auf deutsches Eigentum. Und natürlich auch Eigentum des deutschen Steuerzahlers, weil der Staat da auch beteiligt ist. Mit Arbeitsplätzen und so weiter. Also diese Leute verteidigen ja gar nicht die Interessen der deutschen Staatsbürger, sondern die scheinen da irgendwo am Gängelband von anderen Interessen zu hängen. Und das ist gefährlich. Und der Friedrich Merz ist eben auch ein Exponent dieser Fußfälligkeit. Und jetzt ganz wichtig, ich ziehe eben hier eine Linie. Ich bin nicht metaphysisch und religiös gegen die Vereinigten Staaten von Amerika eingestellt. Ganz im Gegenteil. Ich habe größte Bewunderung für die USA. Aber Entschuldigung, die USA, das ist auch ein Sammelsurium von Menschen. Und Menschen sind irrtumsanfällig. Menschen können auch Fehler machen. Und die Amerikaner brauchen auch Gegensteuer, Gegenwehr. Und das gab es ja früher in Europa. Es gab einen General, einen Präsidenten de Gaulle in Frankreich. Es gab Politiker wie Adenauer, Brandt oder später dann auch Helmut Kohl, der es geschafft hat, die Amerikaner, aber eben auch die östliche Seite irgendwo in die Balance zu bringen. Oder erinnern wir uns an einen Gerhard Schröder, mit dem ich, freue mich schon darauf, diskutieren werde am nächsten Donnerstag zusammen mit Viktor Orban in Wien. Da sind ja alle Plätze im Handumdrehen weggegangen wie heiße Brötchen. Wunderbar, wir werden das Ganze auch aufzeichnen und dann zu einem späteren Zeitpunkt streamen, sodass die, die jetzt keine Tickets mehr bekommen haben, das auch verfolgen können. Wir werden das auch in unserer Zeitung dokumentieren. Aber das sind doch noch Politiker gewesen, auch Jacques Chirac, die Chuzpe, das Rückgrat hatten, Gegensteuer zu geben. Aber heute sind wir ja auch in einer Duckmäuserkultur angekommen, in Europa, in Deutschland. Jeder, der eine abweichende Meinung vom Mainstream vertritt, wird nicht mehr in Talkshows eingeladen, wird gecancelt, wird sozusagen ausgegrenzt, in die Leprastation verschoben. Und das sind Anzeichen, die uns auch zu denken geben müssen, dass hier eine rabiate Gesinnungsmafia glaubt, da den Ton angeben zu können. Und da müssen wir uns dagegen wehren, meine Damen und Herren. Die Journalisten hätten den Auftrag, hier erst recht kritisch entgegenzuwirken. Aber die meisten machen sich ja zu Verlautbarungsorganen dieser einseitigen, intoleranten Propaganda. Und ich plädiere, ich habe das gemacht jetzt in der schweizerischen Sendung, in einer Eröffnungsarie gewissermaßen, plädiere ich für Streitkultur. Und Streitkultur heißt eben nicht, dass man den anderen einfach verunglimpft und ihm irgendein verächtlich machen soll und das Etikett anhängt, sondern Streitkultur heißt, dass ich den anderen ernst nehme, dass ich mich mit seinen Argumenten auseinandersetze und dass ich versuche, kritisch dagegen zu halten. Nicht notwendigerweise, um selber Recht zu bekommen, sondern um überhaupt ein Gespräch in Gang zu bringen. Streitkultur ist das Lebenselixier der Demokratie. Und selbstverständlich, und da sind wir wieder am Anfang, muss ein deutscher Staat, muss eine Regierung, muss ein Verfassungsschutz in vollendeter Transparenz belegen können, warum er zu derart drastischen Einschätzungen gesichert rechtsextrem gegenüber einer Partei gelangt, die von Millionen Deutschen gewählt wird. Und zwar von Deutschen, die mit beiden Beinen sicher auf dem Boden der Demokratie, des Grundgesetzes und der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland stehen. Und dass man das einfach schluckt, dass die Medien das schlucken, zeigt Ihnen doch, meine Damen und Herren, dass das Mediensystem krank ist, dass diese Journalisten, und ich mache nicht mal den Journalisten den Auftrag, den Vorwurf, denn die Journalisten, dass die Journalisten hier ihren Auftrag verpassen. Mein Vorwurf richtet sich an die Eigentümer dieser Medien, an die Chefs. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs. Und wenn die Mitarbeiter versagen, dann versagen eben vor allem die Chefs, die diese Mitarbeiter versagen lassen. Und deshalb ist das Versagen der Medien in der kritischen, die Streitkultur sichernden, die Auseinandersetzung, und zwar die ernsthafte Auseinandersetzung sichernden Kultur der Demokratie, dieses Versagen muss man hier den Verantwortlichen zuschieben. Aber es ist natürlich gravierend, denn ohne Streitkultur haben Sie keine Demokratie, haben Sie keine Auswahl mehr in der Öffentlichkeit, haben Sie am Schluss nur noch eine Meinung. Und das ist ein ganz großes Problem. Zu den Vereinigten Staaten von Amerika, das ist ja interessant, wir haben es schon angetönt, mit Blick jetzt auf die Wahlen, kursieren ja unglaubliche Fehleinschätzungen. Zuletzt hat die Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris, der ja die Fälle allmählich etwas davon zu schwimmen scheinen, aber ich warne davor, jetzt schon sozusagen ihre Niederlage auszurufen. Das wird vermutlich eine ziemlich hauchdünne Sache, denn die Amerikaner sind auch keine Radikalinskis. Die sind skeptisch und misstrauisch. Und wenn sie einen Kandidaten wählen, dann mit wenigen Ausnahmen, dann deshalb, weil sie ihn für das geringere Übel als den anderen Kandidaten halten. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Aber wenn ich sehe, wie eine Kamala Harris und eben auch unsere Medien, die das dann nachbeten, Trump, ein Faschist, ein Autokrat, ein Antidemokrat. Meine, um Himmels Willen, was für eine Geringschätzung, was für eine Verachtung der Vereinigten Staaten von Amerika schwingt damit. Die USA sind, und egal wie was man hält von ihrer Außenpolitik und diesem ganzen Wahnsinn, den auch sie veranstalten zum Teil, dieser Überheblichkeit, diesem neokonservativen Getöse, das uns den ganzen Ukraine-Krieg am Ende eingebrockt hat, unabhängig von all dem sind die Vereinigten Staaten von Amerika von ihrem Grundaufbau ein großartiges Land, eine Demokratie, in welcher der Einzelne zählt, mit starken Checks und Balances. Und das darf man einfach nicht verkennen. Da kann nicht einfach ein Politiker kommen und durchmarschieren und machen, was er will. Wir sehen es ja auch bei Donald Trump. Der Kongress, das Parlament, ist natürlich viel stärker als in der Schweiz das Bundeshaus oder in Deutschland der Bundestag. Das können Sie nicht vergleichen. Und diese Projektionen, diese abfälligen Beschreibungen zeigen einfach nur, dass sehr viele Journalisten, die hier Kommentare verfassen, nicht die geringste Ahnung haben von Amerika oder dann wieder besseres Wissen, einfach das nachplappern, was jetzt gehört werden will, da in den herrschenden Kreisen der Bundesrepublik, wo man sich ja eben etwas die Schuhe abputzt an diesem Trump. Das könnte sich dann bald noch einmal rächen. Man wird dann sehen, wie all diese wendehälsig begabten geländegängigen Politiker, Funktionärstypen, wie die sich dann plötzlich wieder nach dem Wind anders ausrichten müssen, sollte dann Trump tatsächlich in kürzester Zeit gewählt werden. Hochinteressant, zu Trump selber habe ich ja vieles gesagt. In Amerika ist es halt so, dass die Amerikaner, die fahren weniger ab auf diese Abstraktionen da der Medien. Die sagen, ja, wie war es denn eigentlich unter Trump? Wie haben wir das Ganze erlebt? Ist das ein Desaster gewesen? Und sie werden feststellen, nein, die Inflation war geringer, wir hatten keine Kriege, das Leben war billiger, wir hatten nicht so eine erhebliche Inflation. Und mit Trump sah es ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und das sind die handfesten Dinge, die den Wähler interessieren und nicht diese Abgehobenheiten, die in den Medien da zu reden geben. Dann interessant ist ja auch die Kritik, die wir jetzt hören in Europa an dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Da haben ja die Euroturbos und Polenfans seit dem Regierungswechsel. Tusk ist ja der Liebling von Brüssel. Die frühere Regierung war das Gegenteil. Darum haben sie der auch die Daumenschrauben angezogen. Und jetzt der Tusk war ja das Lieblingskind der Eurokraten. Und jetzt verstört er ja seine Fans dadurch, dass er die europäische Asylpolitik aufkündigt, also gewissermaßen in den Spuren des Viktor Orban wandelt. Und jetzt müssen Sie ganz genau lesen, ist hochinteressant, wie versucht jetzt das der Eurokrat und der Tusk-Fan, dies in sein Weltbild einzuordnen, klar, indem er einen neuen Sündenbock ausfindig macht. Er sagt nämlich, die Russen seien schuld, dass unser Liebling Donald Tusk nun gezwungen ist, zu diesen drastischen Maßnahmen zu greifen. Denn die Russen würden Europa mit Flüchtlingen fluten und gegen diese hybride Art der Kriegsführung müsse nun also der Donald Tusk hier gewissermaßen, der Donald Tusk müsse hier einen Damm, eine Brandmauer errichten. Also wenn Orban die Grenzen sichert gegen Flüchtlinge, gegen illegale Migranten, dann ist der Orban der ganz große Schurke, dann lesen Sie nichts von den Russen, dann heißt es nur, Orban sei der ganz große Putin-Liebling, was überhaupt nicht stimmt und auch eine Beleidigung darstellt gegenüber den Ungarn. Aber wenn es der Tusk macht, dann ist es natürlich was ganz anderes und dann steckt am Schluss, ja, wie könnte es anders sein, steckt der böse Wladimir Putin dahinter. Dann im Bundestag gibt zu reden, dass Jens Spahn, der CDU-Politiker, die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz von der SPD aufs Härteste kritisiert hat. Und zwar hat er sie in einem Zug erwähnt mit dem früheren Nazi-Marschall Hermann Göring und sozusagen im Zusammenhang mit einem Tweet dieser Bundestagsvizepräsidentin im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen hat sie sich auch entschuldigt dafür. Das war eine harsche Kritik am Zionismus, wie sie sich ausdrückte. Und das hat nun Jens Spahn zum Anlass genommen, um hier die Nazi-Keule zu schwingen. Sie kennen meine Meinung dazu. Das ist immer ein Zeichen von Verzweiflung, wenn Sie keine besseren Argumente mehr haben, wenn Sie da zu diesen Totschläger-Vokabeln greifen, die allerdings auch im breiteren Publikum nicht mehr verfangen. Damit disqualifiziert sich in aller Regel der Absender. Ganz interessant, gelesen habe ich übers Wochenende dieses Buch hier, 2016 geschrieben, Putin Country, A Journey into the Real Russia von Anne Garrels, einer langjährigen Korrespondentin des National Public Radio NPR. Und sie ist leider gestorben 2022, aber dieses Buch ist hochinteressant. Sie hat am Beispiel von Chelyabinsk die Entwicklung Russlands unter Präsident Putin geschildert. Und sie zeigt glasklar, was auch ich beobachte, dass das Land natürlich autokratischer regiert wird, dass Putin die Schrauben angezogen hat, auch bezüglich der Beschneidung bürgerlicher Freiheiten, und zwar schon vor dem Einmarsch in die Ukraine, dass hier also ein zusehends autoritäres Gehabe um sich greift, auch eine Klientelwirtschaft und Korruption, aber gleichzeitig, und das ist eben interessant, beobachtet Dan Gerls, und sie schreibt sehr ehrlich darüber, dass eben die Russen dieser Entwicklung nicht jene Dramatik attestieren, die sie bei uns auslöst. Bei uns provoziert das natürlich viel stärker, weil wir eine ganz andere Kultur und eine ganz andere geschichtliche Entwicklung hinter sich haben. Für die Russen ist aber Stabilität, Ordnung, Sicherheit und Wohlstand in der Prioritätenliste höher stehend als die Frage der Freiheit. Also die Russen scheinen eher bereit zu sein, Beschneidungen ihrer persönlichen Freiheit, die heute übrigens viel geringer ist als zu Zeiten noch des Kommunismus, in Kauf zu nehmen, als die Anarchie der 90er Jahre, als die bürgerlichen Freiheiten größer geschrieben waren, aber im Land eben auch das Chaos ausgebrochen ist. Und das wird hier viel zu wenig in Deutschland, in der Schweiz, viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Ich bringe nur ein paar Zahlen. 1999, also kurz vor Amtsantritt von Wladimir Putin, betrug das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Russland 1300 US-Dollar. 2023 waren es 14.000 US-Dollar, also eine Verzehnfachung. Und die Inflation 1999 bei 36%, 2023, also schon nach dem Einmarsch und den Boykotten im Gefolge des Ukraine-Kriegs 3,51%. Das sind wichtige Fakten. Und es ist wirklich ein tolles Buch, weil es nicht verharmlost, was passiert, anhand auch von sehr authentischen Zeugnissen die Realität in Russland beschreibt. Und ich glaube, das trifft auch heute sehr genau immer noch zu auf das, was man da beobachten und erleben kann. Auf der anderen Seite aber eben auch die Präferenzen sozusagen, die Interessenlage der Russen sehr ehrlich schildert. Und vor allem auch die Tatsache, wie viele Russen eben trotz allem hinter Putin stehen und auch der Groll gegenüber der sogenannten westlichen Kultur, die sich da ja sozusagen als Vorbild und als unverstandener Heilsbringer empfindet, dass eben diese Gefühle sehr ambivalent, also zweischneidig bis ausdrücklich negativ sind, dass man eben den Westen nicht in der Rolle sieht, wie sich der Westen eben gerne im Spiegel betrachtet. Also hochinteressant jetzt auch in der Auseinandersetzung, wenn man mit Russland wieder in sachliche Beziehungen kommen möchte, da muss man sich eben damit auseinandersetzen. Streitkultur, nicht einfach alles abnicken und gut finden, was die Russen machen, selbstverständlich nicht, oder Putin, aber dass man sich eben auch die Mühe nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, wie eben die Russen das sehen. Und das hat die Anne Garrels hier in diesem Buch Putin Country auf, wie ich meine, vorbildliche Art und Weise gelöst. Interessanterweise erscheinen heute solche Bücher nicht mehr, sondern eben bis 2016. Mich hätte sehr Wunder genommen, wie Anne Garrels, die traurigerweise im Jahr 22, im Alter von 71 Jahren, starb an Lungenkrebs bedauerlicherweise, wie sie heute die Situation beurteilte und ihre Gesprächspartner aufgrund der jahrelangen Beziehungen. Georgien driftet Richtung Autokratie. Das ist auch interessant. Sie haben jetzt Wahlen gehabt in Georgien. Da läuft ja auch eine riesige Polemik in unseren Medien. Man wirft der georgischen Regierung vor, das seien alles Putinisten. Die wollen sich da dem Kreml um den Hals werfen. Und ich habe am Wochenende mit einigen Georgiern gesprochen. Und wir werden darüber auch berichten in der nächsten Weltwoche. Und ich kann Ihnen sagen, das sind einfach Fake News. Diese Regierung in Georgien, die will sich nicht Putin anbieten. Aber sie will sich eben auch nicht vom Westen vereinnahmen lassen, wie die Ukraine oder wie früher Georgien, und dann fallen gelassen werden. Das ist eben auch eine Erfahrung, die man hier eben nicht mehr zur Kenntnis nehmen will. Die möchten auch einfach schlicht und simpel in Ruhe gelassen werden und ihren eigenen Weg gehen und nicht eben in sinnlose, brandgefährliche, suizidale, also selbstmörderische Abenteuer hineingezogen werden. Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche, Fragezeichen. Die vom Papst eingesetzte Weltsynode hat in Rom ihr Abschlussdokument zur Zukunft des Katholizismus verabschiedet. Zwei Punkte stehen da im Vordergrund. Zum einen Verstärkung der Mitspracherechte, also dieser sogenannte synodale Weg, der auch in Deutschland begangen wird, der wird verstärkt, also etwas mehr Föderalismus, könnte man sagen, nach schweizerischem Vorbild, hält der Einzug in der katholischen Kirche. Was man aber nicht macht, ist nach wie vor, dass man eben die Frauen nicht hier sozusagen ja in den Inner Circle aufnimmt, also die Ablehnung des Diakonats der Frauen, wie das in den Fachtermini heißt. Und das hat natürlich jetzt einen Aufschrei heraufbeschworen. Aber auch hier mahne ich zur Differenziertheit und zum Bemühen, die Kirche verstehen zu wollen. Denn wenn man zurückgeht in diese christliche Tradition, gewissermaßen in die Lehren der Bibel und auch der Aussagen und Handlungen von Jesus Christus, dann ist es ja so, dass Jesus zum einen ein Mann war, unbestreitbar, auch wenn es da Bücher gibt, die auch an dieser Tatsache nun Zweifel anmelden wollen. Und zum Zweiten hat er für seine Apostel vor allem Männer ausgewählt, ausschließlich Männer. Und wenn eben die Kirche hier diesem Männlichkeitsprinzip treu bleibt, dann hat das nichts mit Diskriminierung von Frauen zu tun, sondern mit dem Versuch, möglichst authentisch bei dieser biblischen Überlieferung zu bleiben. Und das ist natürlich eine ganz andere Optik als die Optik von denen, die das gewissermaßen mit den heutigen modernen Werkvorstellungen anschauen, ohne jeglichen Respekt auf die gewachsene Tradition der katholischen Kirche. Das kommt natürlich viel, viel zu kurz. UNO-Generalsekretär im Shitstorm des Westens, das ist weitergegangen. Antonio Guterres, der erfahrene 75-jährige Spitzendiplomat, in der obersten Führungsetage der UNO, war in Kasan am BRICS-Gipfel, hat dort natürlich auch dem Gastgeber Putin und dem weißrussischen Präsidenten freundlich die Hand geschüttelt. Das wird ihm natürlich heute um die Ohren geschlagen. Die Medien sagen, ja, er hätte denen die Knöpfe eintun sollen, er hätte die mahnen und kritisieren sollen. Wir haben da in der Weltwoche andere Sichtweisen publiziert. Die UNO ist eine universelle Organisation und nicht einfach ein Kampfinstrument in Washingtons Händen. Das darf man einfach nicht vergessen. Die UNO muss ja mit der ganzen Welt gewissermaßen gute Beziehungen pflegen. Und wenn wir anfangen, die UNO gewissermaßen politisch eng zu führen, am Nasenring der Amerikaner, dann machen wir die UNO kaputt und dann wird sie das Gleiche erleben wie der Völkerbund, dass eben jene in den 20er Jahren, dass jene Stimmen Auftrieb bekommen. In Deutschland war das damals ganz ausgeprägt, die gesagt haben, dieser Völkerbund ist ein Herrschaftsinstrument der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Und die Russen und die Chinesen werden sagen, die UNO ist ein Herrschaftsinstrument in den Händen der Sieger des Kalten Kriegs. Und dann wird die UNO sich selber überflüssig machen und dann haben wir wieder den riesigen Salat, den man schon in den 20er und 30er Jahren gehabt hat, mit Blick auf diese grenzübergreifenden Institutionen. Deshalb verteidigen unsere Autoren die Haltung und die Handlung von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, den wir in anderen Zusammenhängen auch schon kritisiert haben. Aber in diesem Punkt, glaube ich, gibt es interessante, prüfenswerte Argumente, die sich da dem Mainstream-Getöse entgegenstellen. Donald Trump bei Joe Rogan. Er hat bei diesen langen Podcasts des sehr erfolgreichen Interviewers mitgemacht, Donald Trump, und da interessante Einblicke gegeben. Ich möchte das zum Schluss der Sendung noch ganz kurz zusammenfassen. Größter Fehler und größte Gefahr. Trump nannte als seinen größten Fehler während seiner Amtszeit die Ernennung von Neocons und untreuen Beratern wie John Kelly und John Bolton. Trump nannte die nukleare Aufrüstung als die größte Gefahr für die Welt. Nordkorea, er beschrieb seine Beziehung zu Kim Jong-un und wie er ihn zur Abrüstung und friedlichen Entwicklung ermutigte, indem er ihm vorschlug, lieber Ferienresorts anstatt Atombomben zu bauen. Ukraine-Konflikt, Trump behauptete, Russland hätte nicht angegriffen, wenn er noch im Amt gewesen wäre. Er erwähnte Gespräche mit Putin, bei denen er klare Grenzen zog, ohne jedoch Details preiszugeben. Außerirdisches Leben, interessant, auch dazu hat sich Trump geäußert. Er spekulierte über die Möglichkeit von Leben auf dem Mars und anderen Planeten und erwähnte Gespräche mit Piloten über seltsame Sichtungen, Begegnungen der dritten Art. Trump prahlte im Übrigen mit seiner Gesundheit. Ja, dieser Podcast-Auftritt ist natürlich Teil der Strategie von Donald Trump, junge männliche Wähler zurückzugewinnen. Da sind ihm einige abhanden gekommen. Er versprach im Gespräch auch im Falle eines Wahlsiegs, die Akten zur Ermordung John F. Kennedys zu veröffentlichen und Robert Kennedy Jr. eine Position in seiner Regierung anzubieten. 28 Millionen Views hat dieses Interview erzielt auf den entsprechenden Kanälen. Trump gab nun rund 60 Interviews, seine Konkurrentin Kamala Harris lediglich 25 Interviews, was bei Kritikern den Eindruck verstärkt, sie habe sachlich, politisch weniger zu sagen, weiche auch da der Auseinandersetzung aus. In wenigen Tagen wissen wir mehr, es ist ungewiss, was passiert. Sie kennen meine Präferenzlage, ich wünschte mir einen Sieg von Donald Trump, aber mal sehen, werde ihm dann auch natürlich wie immer skeptisch begegnen, aber wenn Sie mich fragen, wenn ich Amerikaner wäre, mit meinem Wissensstand hier aus der Schweiz, der ist natürlich nicht vollständig, ich würde ihm meine Stimme geben und ich glaube, das wäre auch eine gute Nachricht für Europa, für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz, besser als die Fortführung dessen, was wir gesehen haben in den letzten 4 Jahren im Weißen Haus. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's zum Wochenstart von Weltwoche Daily. Ihnen allen eine gute, auch interessante Woche. Bleiben Sie dran, bleiben Sie auf unserem Kanal und eben mit unserem neuen PDF-Angebot. Jetzt spricht doch überhaupt nichts mehr gegen ein Abonnement der Weltwoche. Das würde uns natürlich ganz speziell freuen. Bis morgen, ich melde mich zurück.